des Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Hier ist der Lukas und ich bin heute alleine hier. Der Tobias, der bereitet sich inhaltlich und auch geistig schon voll auf die Vier-Schanzen-Tournee vor. Aber ich finde, wir haben einen mehr als guten Ersatz gefunden für diese Woche. Und zwar ist Benny Reich zu Gast. Benny Reich erzählt zu den erfolgreichsten Skirennläufern in Österreich überhaupt sogar im Weltcup. Er ist Gewinner des Gesamtweltcups 2005, 2006. 2006 überhaupt sein Jahr, sein Winter, hat damals auch zweimal Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen, im Slalom und im Riesenslalom. Er ist dreifacher Weltmeister, darunter zwei Goldene im Bormio 2005 bei der WM. Dort holte er überhaupt 5 Medaillen bei diesen Weltmeisterschaften. Benny Reich lebt quasi in einer skiverrückten Familie. Seine Schwester Carina, die war auch Skiprofi. Der Schwager, der ist Mario Stecher, Olympiasieger in der nordischen Kombination und heute auch beim ÖSV als Funktionär tätig. Seine Cousine ist Heidi Neururer, ehemalige Weltmeisterin im Snowboard. Und er hat natürlich Marlies Schild geheiratet, heute Marlies Reich, die übrigens einen Weltcupsieg mehr gefeiert hat als Benny Reich, viermal die Slalom-Kristallkugel gewonnen hat und mit 35 Slalom-Siegen erst vor ein paar Jährchen dann von Michaela Schifrin da abgelöst wurde. Ich habe Benny Reich zum Interview. Ich spreche mit ihm über seine Entwicklungsarbeit bei Boa. Das ist eine Firma, die ein neues Schließsystem für Skischuhe entwickelt hat. Da war Benny Reich auf jeden Fall auch involviert in diese Arbeit. Und diese Firma ist auch in den kommenden Folgen Partner unseres Podcasts. Wir freuen uns da sehr drüber. Und so ist auch dieses Interview mit Benny Reich zustande gekommen. Aber mit Benny Reich spreche ich auch über seine Initialzündung, eigentlich über seinen Durchbruch, den er damals beim Slalom von Schladming im Jahr 1999 erreicht hat, indem er das Rennen gewonnen hat. Damals von Platz 23 zum Sieg gefahren. Irgendwie ein legendäres Rennen in Österreich, können sich viele Skifans noch an dieses Rennen erinnern. Und er hat eben 35 weitere Male im Weltcup danach noch gewonnen. Ich frage ihn auch, wie sich das anfühlt, 5-mal Zweiter zu werden im Gesamtweltcup. Und speziell 2-male wurde er ganz knapp von Axel Dünn-Swindal geschlagen. Einmal mit 13 Punkten Abstand und einmal sogar nur mit lächerlichen 2 Punkten. Das wird auch Thema sein in dem Interview. Und wir sprechen auch über das Duell, das aktuelle Duell im Gesamtweltcup zwischen Marco Schwarz und Marco Odermatt. Und ich muss dazu sagen, das Interview haben wir vor Weihnachten und auch noch vor dem Slalom in Madonna aufgenommen. Wenn euch die Folge gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie teilt oder wenn ihr uns eine Bewertung für unseren Podcast gebt, wenn ich mir diesen verspäteten Weihnachtswunsch sozusagen noch erlauben darf. Danke vielmals dafür und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Benny Reich. Hallo Benny, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Benny, wann warst du das letzte Mal Skifahren?
Ja, ich bin dauernd Skifahren. Gerade heute war ich schon auf Schnee und es geht ja wirklich perfekt, muss man sagen. Es hat heuer schon sehr, sehr viel geschneit auf der Höhe, vor allem natürlich, aber auch in tieferen Lagen. Und da muss man wirklich sagen, der heurige Winter ist zwar auch viel schlechtes Wetter, aber es ist trotzdem so, dass es eben, wie gesagt, viel Schnee hat und das ist immer ein Vorteil beim Skifahren.
Ja, das ist nicht schlecht. Die Tina Mase habe ich in Sölden getroffen und die hat gesagt, sie vermisst eigentlich am meisten, dass sie früher eine gesperrte Strecke gehabt hat und da hat sie gescheit fetzen können und jetzt muss sie halt schon sehr aufpassen beim Skifahren. Wie ist das bei dir? Kannst du das nachvollziehen und macht es noch ähnlich viel Spaß wie damals in deiner aktiven Karriere?
Auf jeden Fall. Skifahren macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich, als Rennfahrer ist man schon sehr privilegiert, sage ich mal, weil man hat eigentlich sehr, sehr häufig, eigentlich fast immer eine abgesperrte Piste und kann wirklich auch richtig schnell fahren und da muss jetzt, sage ich mal, nicht Rücksicht nehmen. Man kann auch mal schnell über irgendeine Kante oder was fahren und dann mal einen gescheiten Sprung machen. Also mir hat das schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, also diese Dynamik auch und diese abgesperrten, abgesicherten Pisten, muss man sagen, das war schon ein Privileg. Jetzt ist es halt so, dass man natürlich auch gerne in der Früh fahren und versuchen da auch eben unseren Platz zu haben, aber natürlich muss man immer einfach auch im Auge haben, dass man einfach ja, Rücksicht auf die anderen nimmt, dass man keinen zusammenfährt, dass man nicht zusammenfährt und deswegen, es ist anders wie früher, aber es macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, vor allem auch sind wir heute nicht mehr auf der Flucht als Rennfahrer, wie ja immer sozusagen schon das nächste Rennen im Kopf, das nächste Training im Kopf, die Regeneration und so weiter nach einem harten Training oder nach einem harten Rennen. Heute kann man auch einmal einen Einkehrschwung machen. Das hat schon auch was. Also ich muss schon sagen, mir passt so, wie es jetzt ist, in dieser Phase, muss man sagen, recht gut oder sehr gut. Die Phase vorher, das Rennfahren war aber auch sehr schön, muss man sagen.
Das ist schön zu hören. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview von dir gelesen, das hast du der Neuen Zürcher Zeitung gegeben und da warst du noch aktiver und du bist halt angesprochen worden, wie das halt so ist im Mediengeschäft. Wenn man dann ein bisschen älter wird, wird man oft auf das Karriereende angesprochen und da hast du gesagt, ob ich dann Trainer sein werde oder ein Bauer, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich etwas machen werde und nicht auf der Welle des sportlichen Ruhms reiten werde. Jetzt frage ich mich, was ist aus dem Benny Reich geworden? Bist du Trainer, bist du Bauer oder reitest du den sportlichen Ruhm, die Welle nach wie vor? Wie schaut dein Alltag so aus derzeit?
Ich bin nicht Bauer und auch nicht Trainer. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so gesagt habe, mit der Welle des sportlichen Rums zu reiten. Das, glaube ich, klingt nicht unbedingt nach mir, aber...
Nein, du hast gesagt, dass du willst das eben nicht. Da bist ja, du dir eben sicher, dass du das eben nicht machen wirst. Ja, genau.
Aber natürlich, auch das ist nicht der Fall. Also ich bin schon sehr, sehr aktiv. Also wir haben eine Familie, wir haben ja auch diverse Unternehmen. Wir sind oder ich bin... auch Botschafter und Testimonial für eigentlich alle Partner und Sponsoren, die ich gehabt habe, weil die habe ich nach wie vor und auch das ist, sage ich mal, eine gewisse Aufgabe. Wir sind auch unternehmerisch tätig, unter anderem bei einer Marketingagentur auch beteiligt. Auch da gibt es vieles zu tun, aber es gibt auch in der Landwirtschaft zu tun. Also wir sind auch da nach wie vor unterwegs und bin wirklich da auch wirklich greife an und ich muss wirklich sagen, es ist wie bei meiner aktiven Zeit, wo ich einfach, sage ich mal, von Slalom bis Abfahrt alles gefahren bin, also Allrounder war, ist es auch jetzt so, dass ich Gott sei Dank sehr, sehr viele verschiedene Tätigkeiten habe und es wird einfach nicht langweilig. Es ist so, dass wir eigentlich immer Aufgaben haben und immer neue Ideen haben und so gesehen spannend nach wie vor und es ist eben wie gesagt so, dass sie und wir, wenn ich von wir spreche, wir als Familie, bei der Marlies ist es ja ähnlich, bei meiner Frau, dass wir einfach wie gesagt aktiv sein und vieles zu tun haben.
Eine klingt nach einer auf jeden Fall abwechslungsreichen Tätigkeit und eine davon ist ja, dass du Markenbotschafter und auch quasi Produktentwickler bist von einer Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, neue Systeme, Schnallensysteme oder Schließsysteme für Skischuhe zu entwickeln. Das Unternehmen heißt Boa und da warst du auch, da haben wir uns auch in Sölden getroffen. Kannst du mal beschreiben, was so das Ziel ist von diesem Produkt und was da so deine Rolle auch dabei war?
Ja, so diese Botschaftertätigkeiten bzw. Entwicklungstätigkeiten habe ich auch bei anderen Firmen. Sagt auch bei Atomic beispielsweise, das ist ja mittlerweile 40 Jahre ein Partner von mir. Also ich bin 45, meinen ersten Ski von Atomic habe ich mit 5 Jahren bekommen. Ich bin heute noch mit Atomic verbunden und auch dort mache ich Entwicklung. Bei Boa ist so, da sind wir jetzt ungefähr seit 2015, also seit 8 Jahren dran. Wie du richtig gesagt hast, die machen eben Schließsysteme. Viele kennen es wahrscheinlich vom Radsport, Radschuhe. Ja. Gute Radschuhe haben fast alle dieses System mittlerweile drauf, aber auch vom Arbeitsbereich ganz verschiedene Bereiche, wo die eben eigentlich abdecken. Snowboard war auch schon länger eigentlich Thema. Und 2015 haben wir eben dann einmal uns getroffen und verbunden sozusagen und haben überlegt, wie könnte man das auch im Skisport einsetzen. Und da habe ich schon meine ersten Testfahrten dann gemacht, so im Jänner 16 war das. Und seitdem entwickeln wir eigentlich dieses Verschlusssystem auch für das Ski Alpin. Und jetzt heuer ist das erste Jahr, wo das eben so richtig auch im Verkauf sozusagen erhältlich ist. Und es ist auch, glaube ich, so, dass gerade in diesem Bereich wir auch noch viel vor uns haben. Und ich glaube, es wird schon eine große Zukunft haben, dieses System.
Das Ziel von dem Ganzen ist ja gar nicht so sehr, die Bequemlichkeit zu steigern. Also viele Hobby-Skirennläufer, glaube ich, verbinden Skischuhe mit was Unbequemem und mit diesem Gefühl, wenn man dann auch rausschlupft, dass man da wieder befreiter ist, sondern es geht auch wirklich um Performance. Also man will da wirklich in die Weltspitze kommen mit diesem Produkt, oder? Und meine Frage ist vielleicht, glaube ich, auch, kann das gelingen? Was sagst du als ehemaliger Profi?
Ich bin ziemlich sicher, dass das gelingen wird. Es ist so, zuerst musste man mal einfach das System so weit entwickeln, dass das einfach auch den ganzen Kräften, die ja beim Ski-Alpin-Fahren auftreten, einfach auch standhält. Diese Hausaufgaben sind gemacht. Es ist durchaus auch sozusagen einfach in der Handhabung. Das ist ja auch etwas, was durch positiv ist. Es ist auch in dem Sinn bequem, weil die Passform eigentlich durch positiv beeinflusst wird. Eine Schnalle drückt eher immer von oben nach unten. Das heißt, wenn man sich am Fuß vorstellt, wenn von oben nach unten der Druck kommt, dann ist der Druck eher so am Riss. Dieses Verschlusssystem mit Seilzug sozusagen bewirkt eher dieses, dass die Manschette und die Schale sozusagen sich zusammenziehen und eigentlich sich schön um den Fuß rumlegen. Und deswegen ist auch passformmäßig das durchaus positiv mit einer positiven Wirkung behaftet, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, wenn man es am Ende dann auch versteht, das System, wie man das dann richtig anordnet und so, wird es, denke ich, auch ein Performance-Thema sein. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, im Anfangsstadium noch ein bisschen zum Testen und zum Entwickeln, auch von den einzelnen Athleten, der ich ja nicht mehr bin. Ich bin zwar Testfahrer und kann schon nach wie vor ganz, ganz okay Skifahren, würde ich sagen. Aber die Athleten müssen natürlich das für ihren Bereich entwickeln und verstehen lernen und natürlich die verschiedenen Hersteller wie Atomic, aber auch andere, die das nutzen können, müssen das natürlich in ihr System implementieren, das heißt draufbauen und richtig dort auch versorgen. Und das, sage ich mal, ist sicher noch ein bisschen ein Weg, aber ich denke, das wird in naher Zukunft passieren.
Mit diesem neuen System eben nicht mehr die klassischen Schnallen, sondern so einen Seilzug, dass auch quasi der Druck bisschen gleichmäßiger verteilt wird. Das ist ja ein guter Punkt gewesen, den du gesagt hast, mit, dass man eben von oben nach unten den Druck hat und auf dem Rist vielleicht dann ein bisschen mehr Druck hat, den will man vielleicht auch ein bisschen mehr verteilen, dass das dann ja besser sitzt und da die Performance im besten Fall auch erhöht wird. Und du sagst, da gibt es auch schon Läufer, die das testen und die Frage ist auch, wird das auch bald im Weltcup einmal eingesetzt?
Ich denke schon, ja, also ich denke schon, es gibt Läufer, die das testen schon und Firmen, die das testen. Das muss natürlich in diesen, weil ich meine, die Schnalle gibt es jetzt, ich weiß nicht, seit 40, 50 oder mehr Jahren. Und die versteht jeder und die ist auch da sozusagen auch integriert in diesen Schuhen, die da im Rennlauf gefahren werden. Und das muss natürlich auch dementsprechend dann jetzt mit dem neuen System auch passieren. Das muss auch entsprechend platziert werden, richtig, und dann die Seilzüge, die sozusagen Umlenkungen und so müssen richtig platziert werden, dass das dann auch performancemäßig eine positive Wirkung hat. Das ist sicher auch immer das Ziel von einem Athleten, logischerweise. Aber wie gesagt, die Hausaufgaben von Boa eigentlich sind gemacht. Jetzt müssen die Athleten und die Skifirmen oder die Schuhfirmen, muss man sagen, ihre Hausaufgaben machen, wenn sie das wollen. Und Ja, was vielleicht noch ein Vorteil ist, und das ist wirklich, finde ich, sehr grandios, dass das ganz, ganz fein einstellbar ist. Also wirklich millimeterweise, mit einem Klick sozusagen, einer Drehung mit einem Klick, geht vielleicht das Seil um einen Millimeter enger oder auch in die andere Richtung wieder weiter. Und je weiter das man halt dreht, desto mehr zieht es zusammen. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, dass man eigentlich das so ganz fein einstellen kann.
Du machst dir nicht nur Gedanken, was Materialtests betrifft und Produktentwicklung, du machst dir auch Gedanken, wie der Skitourismus insgesamt nachhaltiger werden kann. Ich meine, du wohnst in den Bergen in Tirol, nahe dran an den Skigebieten und bist ja auch für den ORF im Einsatz und in Sölden. Da gab es einen. Ich stelle mir das vor, dass das ein bisschen ungut war für dich, weil du bist da quasi, dir wurde das Wort abgeschnitten und es war eine komische Situation. Du hast dann danach deinen Gedanken quasi fortführen können. Aber genau bei dem Thema, wo es eben um das Thema Klima gegangen ist und so weiter, haben dann ein paar auch irgendwas gewittert, dass da der ORF dir vielleicht das Wort verbieten will. Wie hast du die Szene, war die sehr unangenehm für dich, auch was dann die Tage danach noch war, oder wirst du das wahrgenommen?
Ja, also es ist natürlich so, wenn man an der Front steht, und das ist halt, sobald man im Fernsehen auftritt, aber auch natürlich irgendwo in der Zeitung was sagt, dann kann natürlich immer auch was schiefgehen und man kann vielleicht eine Aussage machen, die vielleicht nicht so ankommt, wie man es gedacht hat, oder auch eine falsche Aussage machen, ist ja auch, ja, keiner ist fehlbar. Und ist natürlich auch immer wieder mal ein Gegenwind, oder eine Fehlinterpretation akzeptieren. Also für mich, ja, klar war es nicht angenehm, aber ich kann eigentlich schon damit umgehen. Es war eigentlich blöder für den ORF, weil der eigentlich da nicht gut weggekommen ist, obwohl die eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, es war komplette Fehlinterpretation, und das wurde natürlich auch zum Teil sogar politisch dann genützt. Also es war, Tatsache war, wir haben sehr viel dort über dieses Thema gesprochen vor dem Rennen, und wenn man diese ganze, sage ich mal, Szenerie und das ganze Rennen beobachtet und sich vor Augen führt, dann wird man nicht zu dem Schluss kommen, dass mir der ORF das Wort verbietet, weil wir eben sehr häufig über das gesprochen haben, und das müssten wir ja nicht. Wir müssten ja eigentlich vom ORF nicht diese Frage stellen, und die haben diese gestellt. Ich bin als Experte dort eingeladen, und ich soll ja dort auch meine Meinung sagen. Also wenn Sie mich schon einladen und dann würden Sie mir den Mund verbieten, das würde ja auch noch nicht zusammenpassen. Also es war so, wir haben vor dem Rennen, vor dem ersten Durchgang über dieses Thema gesprochen. Wir haben dann in dieser Unterbrechung, wo eben diese Unterbrechung wegen zu viel Wind war, und lange Zeit war, haben wir auch noch einmal ausführlich über das Thema gesprochen. Dann ist der Stoppsauger gekommen, das einfach eine Fehlleistung war von dem, der auf der anderen Seite geguckt ist, sage jetzt einmal, der hat wahrscheinlich nicht zugehört und hat einfach gedacht, wir müssen jetzt schnell auf den Start, weil er tut sich was und wir müssen dort das Interview machen. Auch dort waren sie nicht bei. Also er hat einfach einen Fehler gemacht, was menschlich ist. Und dann war eben dieser Stoppsauger in meinem Ohr. Dort wird normalerweise nie Stopp gesagt, weil wenn macht es, wird es eher beim Moderator, beim Pariasek Rainer in dem Fall gemacht. Der kann dann diese Szene so lösen, dass es funktioniert und nicht so kommt, wie es eben gekommen ist. Aber man muss halt auch sagen, dass wir auch nachher, nachdem sozusagen das am Start war des Interviews, sind wir wieder dran gewesen und haben wieder über das Thema gesprochen. Also wenn man das alles so mal sich vor Augen führt, dann passt das eigentlich nicht zu der Erzählung, dass der ORF mir den Maulkorb gibt oder den Mund verbietet. Wir sprechen uns da auch nicht groß ab. Wir besprechen diese Themen, die der Moderator auch vorgibt am Ende. Und ich kann da wirklich sagen, was ich möchte oder was meine Meinung ist. Und das ist auch gut so, und anders würde ich das auch gar nicht machen.
Sehr gut. Ich würde gern zum Sportlichen kommen und zu deiner Karriere. Es geht ja jetzt dann bald in den Jänner rein. Da geht es Schlag auf Schlag. Und du hast deinen ersten Weltcupsieg im Jänner gefeiert in Schladming. Das war im Jahr 1999. Das war, was ich jetzt auch so in der Vorbereitung mitbekommen habe, sicher ein Schlüsselmoment in deiner Karriere, ein ganz großer. Du bist damals von Platz 23 auf Platz 1 zum Sieg gefahren. Und du hast dir vor dem zweiten Lauf die Frage gestellt, Kann ich das gewinnen? Also, dir ist die Frage gekommen und du hast die schnell mit Ja beantwortet und hast es dann in den Schnee gezaubert. Du hast dir aber noch eine zweite Frage gestellt, das fand ich recht interessant. Und zwar die Frage, will ich überhaupt gewinnen? Und da würde ich jetzt gern quasi einhaken. Wie ist es zu dieser zweiten Frage gekommen, ob du überhaupt den Erfolg, auf den du ja so hingearbeitet hast, ob du das überhaupt willst?
Ja, der erste Gedanke war eigentlich so, dass ich gesagt habe, das kannst du gewinnen. Ich habe die Besichtigung hinter mir gehabt, ich bin raufgefahren mit der Gondel und habe sozusagen auch nochmal diesen Laufrevue passieren lassen und mir stand der Gedanke gekommen, und der ist nicht selbstverständlich, als 23. vom 1. Ich war jetzt nicht so weit zurück, muss man jetzt dazu sagen. Also ich war nur 1,2, glaube ich, Sekunden hinterm Ersten. Aber trotzdem musste der Gedanke erst kommen, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann ich schaffen. Und wie du richtig gesagt hast, habe ich mir dann die Frage gestellt, willst du das überhaupt? Weil mir offensichtlich bewusst war, dass natürlich sich vieles ändert, wenn ich das heute mache. Weil das ist natürlich Hauptabendprogramm, viele Leute schauen zu. Das ist vielleicht nicht so, dass man das mit dem Kopf dann mit dem Hirn so ganz genau erfasst, aber so gefühlsmäßig. Und das spürt man ja dann schon immer wieder auch so in Situationen, was das dann bedeutet. Und das war mir eben offensichtlich klar, dass das was macht mit meinem Leben und mein Leben verändern wird. Und so war es auch. Also ich habe mir die Antwort, und auf die hast du eigentlich jetzt auch gewartet, gegeben. Ich möchte das machen. Ich möchte gewinnen. Ich möchte sozusagen das, was ich bis jetzt so geliebt habe und wo ich so hart gekämpft habe, auch wirklich dann den Sack zumachen und wirklich auch durchziehen und mich sozusagen nicht vom über den Hinterausgang verschüssen, sondern wirklich auch dann an der Front stehen, unten stehen, im Ziel Frage und Antwort geben und alles, was sozusagen dann dieser Erfolg auch dann mit sich bringt, auch so annehmen. Ich habe mich, wie gesagt, entschieden, dass ich das möchte. Ich habe das dann auch Gott sei Dank geschafft und einige Male auch danach noch. Und so gesehen, bin ich aber auch sehr froh über diese Entscheidung und dass es auch so geklappt hat, muss man sagen. Weil wenn man so aufmerksam ist auf der anderen Seite, wenn man sich dann auch entscheiden kann und das dann auch so klappt und dann auch mit den Folgen sozusagen auch umgehen muss und kann, dann ist das eigentlich schon eine schöne Sache. Und deswegen, ich bin sehr, sehr froh. Es hat sich viel geändert mit diesem Tag, das ist klar. Aber es hat sich auch, also es war nicht schlecht, im Gegenteil, es war sehr, sehr schön, es waren sehr schöne Erfolge, es waren sehr schöne Begegnungen, Möglichkeiten, die meine Skikarriere für mich einfach gebracht haben.
Der Tennisspieler, der Dominic Thiem, hat einmal gesagt, er hat eigentlich relativ viele Matches von sich noch gut im Kopf, noch gut abrufbereit. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das bei dir auch so? Weißt du, hast du diesen Slalomlauf, diesen zweiten Durchgang auch im Kopf? Weißt du noch, wie der gesteckt war zum Beispiel? Oder ist das schon zu lang her? Merkt man sich sowas nicht?
Ja, nein, ich weiß relativ viel sogar von dem Lauf noch. Nicht alles, aber es gibt Läufe, also Olympische Spiele, Turin, den Slalom, den zweiten Durchgang, den wüsste ich noch ziemlich genau, muss ich sagen. Also da würde ich wahrscheinlich ganz wenig Tore nicht mehr missen. Und das sind doch immerhin 70, 75 Tore, was er so da hat, in den meisten Fällen im Slalom. Also es ist wirklich so, dass man eigentlich sehr, sehr viel im Kopf hat von diesen Rennen, muss man sagen. Auch viele nicht, muss ich auch gestehen, aber gerade so die besonderen Rennen hat man wirklich im Kopf und das Gefühl nimmt man eigentlich fast sein Leben lang mit. Ja, ist schon was Schönes. Ist sehr intensiv, logischerweise, aber sehr spannend und schön.
Mhm. Wie prägt man sich so ein Slalom eigentlich ein? Du hast gesagt, 70, 75 Tore sind ja da recht normal. Gibt es da irgendwelche Techniken? Oder lernt man das eh ganz natürlich vor Jugendjahren auf schon, dass man sich das gut einprägt?
Ich würde sagen, es gibt natürlich Techniken. Für mich war es so, dass es eigentlich relativ einfach immer war. Wahrscheinlich, wie du richtig sagst, es ist ja so, dass man schon sehr früh anfängt, Rennen zu fahren. Also mit 5, 6 bin ich mein erstes Rennen gefahren. Und natürlich ist das in dem Moment das wichtigste Rennen. Und natürlich macht man beim ersten einen Fehler. Erstes Rennen habe ich, glaube ich, das erste Tor auslassen oder so, falsche Seite oder wie. Und dann ist das schon die erste Lehre. Beim zweiten passiert das dann immer. Und dann wie passiert das, dass man einfach dann besichtigt, sich einmal anschaut, wo muss ich denn überhaupt reinfahren? Aha, ja, genau, muss ich mal merken. Beim Ziel vielleicht dasselbe und so weiter. Und natürlich hat man ja, wenn man dann irgendwann einmal im Weltcup startet, schon sehr viele Jahre, Lehrjahre hinter sich, oder? Und dann geht es eigentlich relativ einfach. Man hat einfach Rhythmuswechsel, was der Lauf so, sage ich mal, hergibt, wo man sich orientieren kann. Es ist natürlich der Geländewechsel, Wege, Übergänge, Kompressionen, Flachstücke, steilere Stücke, mittelsteilere Stücke. All das sind Anhaltspunkte und man weiß einfach irgendwann so vom Rhythmus, das ist ja ganz wichtig, dass man auf der anderen Seite gutes Timing hat. Wenn das Timing gut passt, dann kann man auch rhythmisieren. Auch ein unrhythmischer Lauf kann, wenn das Timing gut ist und wenn man das sozusagen auch ein bisschen vorweg nimmt, für einen rhythmisch sich anfühlen. Und das ist immer so das Ziel gewesen, bei einer Besichtigung da einen gewissen Rhythmus zu erkennen und ein gewisses Timing auch vorwegzunehmen. Und ich würde jetzt das so einfach so erklären, ja, dass man das dann, ja, irgendwie einfach lernt, auch dann zu visualisieren und dann einfach das Ganze sich einprägt damit.
Mhm. Dir wurde immer nachgesagt, und das habe ich auch selber damals erlebt, dass du vermeintliche Niederlagen relativ gut weggesteckt hast. Ja. Du bist 5-mal Zweiter geworden im Gesamtweltcup, hast ihn einmal gewonnen. Und da waren überhaupt die zwei knappsten Entscheidungen der Geschichte, glaube ich, dabei, gegen einen Svindal jeweils. Wie hast du das weggesteckt? Oder hat es in dir vielleicht doch ein bisschen ärger ausgeschaut, als das öffentlich rübergekommen ist?
Das sind natürlich schon, wenn es so ganz knapp geht, noch mehr natürlich. Das sind schon große Enttäuschungen. Ja, also gerade da in Aare 2007, glaube ich, war das, da bin ich wirklich, hätte ich eigentlich den fast nur abholen müssen. Das ist abholen, das geht nicht. Also man muss immer ins Ziel fahren, man muss auch ziemlich schnell ins Ziel fahren. Aber vermeintlich, wenn man von außen drauf schaut, dann könnte man sagen, ja, aber unter die Top 15 muss er eigentlich kommen als Top-Slalom-Fahrer. Aber auch das ist nicht keine gemachte Wiesen, sagen wir mal, oder? Und deswegen ist mir dort dann, oder deswegen es ist mir dort dann ein Fehler passiert und dann findet halt der diese Kugel dann nicht statt und bist halt dann Zweiter sozusagen und nicht Erster. Das war manchmal so, ja, und wenn das Gesamt, was Gesamtweltcup betrifft, ist ja sowieso so, du musst ja wirklich sehr konstant über lange Zeit fahren, muss man sagen, gut fahren, viele Punkte machen. Das zeigt schon, dass ich das immer gemacht habe, aber es war halt dann doch ein paar Mal oder einige Male einer besser. Einmal habe ich es geschafft und das über das bin ich natürlich sehr froh. Wie gesagt, Niederlagen muss man natürlich verkraften, das ist das Um und Auf, weil sonst zieht einen das wirklich in ein Tal rein, wo man nicht mehr rauskommt. Wenn man meine Karriere anschaut, die war eigentlich, jeder würde sagen, wenn man so drauf schaut, immer erfolgreich, was aber nicht so war. Also ich war natürlich auch immer wieder zwischendurch, habe ich wirklich große Niederlagen gehabt, große Enttäuschungen, wo ich mir gedacht habe, wie komme ich da jetzt raus, oder? Und das ist eben die Kunst, dass man dann versucht, nicht nur die Niederlage zu sehen, versucht aus der Niederlage, aus dem Nicht-Funktionieren auch zu lernen, sozusagen auch die Perspektive ein bisschen zu ändern, rauszugehen, aus sich vielleicht auf den Berg zu gehen, runterzuschauen und nach Lösungen zu suchen. Sage jetzt einmal so ganz banal und kurz erklärt. Und das habe ich doch immer wieder nach gerade solchen Niederlagen immer wieder ganz gut geschafft. Und deswegen war es in Summe eigentlich immer erfolgreiche, zumindest eine erfolgreiche Saison. Es waren immer Phasen dabei, die auch schwierig waren. Aber die haben wir immer wieder ganz, ganz schnell ausmerzen können, eben im Akzeptieren der Niederlage, im Analysieren der Niederlage, sozusagen ist das irgendwo auch gefußt, ja.
Wer war denn der härteste Konkurrent oder Kontrahent in deiner Karriere? War es das Svindal?
Ja, das ist eine gute Frage. Es waren viele sehr, sehr gute Athleten. Am Anfang Stefan Eberhardt, beispielsweise Hermann Mayer natürlich. Mhm. Die waren sogar mit mir in der Gruppe zum Teil. Und mit denen bin ich lang unterwegs gewesen. Und die waren auch, also gerade bei Olympia war der Hermann und der Zweiter im Riesenslalom, wo ich gewonnen habe. In Bormio bei der Weltmeisterschaft, wo ich Zweiter war, hat er gewonnen. Also das waren schon harte Kämpfe. Mhm. Und auch sehr lehrreich. Aber natürlich auch ein Svindal, sage ich mal, der eher so mein Alter ist. War natürlich gerade im Gesamtweltcup schon immer ein harter Gegner, sage ich mal. Und natürlich, wenn man weitergeht, auch ein Marcel Hirscher war am Ende meiner Jahre sozusagen wahrscheinlich der Top-Athlet, den ich das ein oder andere Mal natürlich auch schlagen habe können, aber der war natürlich auch schon eine sehr große Ausnahme, muss man sagen.
Und jetzt haben wir in der Saison hoffentlich so ein Duell um die große Kristallkugel. Marco Odermatt gegen Marco Schwarz. Du warst ja jetzt auch zum Beispiel in Alta Badia, in Madonna bist du dabei. Was ist dein Eindruck? Vielleicht sogar gleicher Prognose, wer macht's oder wer macht auf dich den besseren Eindruck? Der Kilde sagt, für ihn ist sogar der Marco Schwarz der Favorit. Jetzt weiß ich nicht, ob er da nett sein wollte, weil er bei euch beim OF gestanden ist, wie er das gesagt hat.
Kann sein, da weiß man nicht so genau, warum diese Aussagen so passieren. Meistens ist eben gerade schon irgendein taktischen Hintergrund auch, oder vielleicht wollte er sich einfach ein bisschen aus dem Gespräch nehmen und da in Ruhe sozusagen für sich ranzugehen. Vielleicht hat er aber wirklich die Meinung, dass der Marco Schwarz der Favorit ist. Ich sag, und das habe ich von Anfang an gesagt, auch in Sölden schon, dass ich dem Marco Schwarz sehr viel zutraue. Das habe ich schon die letzten Jahre gesagt, dass er eigentlich auch wirklich in Richtung Super-G-Abfahrt gehen sollte, weil er dort extreme Fähigkeiten hat. Und das sieht man jetzt schon mehrmals, welche Fähigkeiten er dort hat, weil er ist dort sehr unerfahren. Trotzdem ist er immer wieder sehr, sehr schnell am Weg und er wird sich da noch deutlich steigern aus meiner Sicht. Und es ist auch so, und das muss ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass sag ich mal, ein Allrounder, in dem das, also, wie es jetzt beim Schwarz ist, der einfach auch den Super-G und den Abfahrt auch dazu nimmt, dass das nicht unbedingt zwangsläufig den anderen zwei Disziplinen, seine Spezialdisziplinen, was kosten muss. Es kann sich auch befruchten. Es kann einen Rhythmus geben. Das merkt man jetzt. In Alta Badia waren genau die zwei, die den fünften Tag am Start stehen, hintereinander. Das sind ja drei Rennen in Rhön gefahren und zwei Rennen Alta Badia, und die sind dann beim letzten Rennen sozusagen von diesem Block Erster und Zweiter. Man würde eigentlich glauben, die können das gar nicht schaffen. Die sind gut vorbereitet, konditionell, die sind in einem Rennrhythmus, die haben auch diese Belastung, das ist manchmal auch ein Vorteil, und es kann natürlich zu viel Belastung sein, aber wenn man Belastung und Regeneration versucht, dann auch in eine gute Balance zu bringen, dann konnte es beim Rennen, bei so einem schweren Rennen wie in Alta Badia sogar ein Vorteil sein, weil man einfach die Belastung auch gewohnt ist. Also für mich das schwerste Rennen war immer, wenn ich lange nicht gefahren bin und dann einen schweren Riesentorlauf zum Beispiel gefahren bin. Das war körperlich schwierig, es war geistig schwierig, mental schwierig. Also das fällt für diese Allrounder, wie es ein Schwarz ist, wie es ein Odermatt ist, weg. Ja. Deswegen, das ist auch, glaube ich, ein Grund. Aber wer jetzt zu deiner Frage nochmal zurück, da der Favorit ist, das ist echt schwer zu sagen. Also am Ende muss man schon sagen, der Odermatt hat das jetzt schon zweimal gewonnen. Der ist einfach unglaublich stabil, sehr, sehr vielseitig. Auch was die verschiedenen wechselnden Schneebedingungen und so weiter betrifft, ist er sehr unempfindlich. Er kann eigentlich mit allem umgehen. Da hat der Marco das eine oder andere Mal seine Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt hat man das Gefühl, auch das hat er ganz gut mittlerweile im Griff. Er hat sich immer wieder weiterentwickelt. Er hat das schon gezeigt, dass er extrem viel drauf hat. 2019, glaube ich, war die Weltmeisterschaft in Åre, wo er schon extrem stark am Weg war, wo er aber dann sich leider, weil vielleicht auch ein bisschen wenig Pause, weil natürlich auch vielleicht ein bisschen Pech, sich dann das Kreuzband gerissen gehabt hat in Bulgarien damals, in Bansko. Und das hat ihn doch dann deutlich zurückgeworfen. Jetzt, sage ich mal, ist er wieder irgendwo in einem Fahrwasser drinnen, wo er echt seine Stärken extrem gestärkt hat und seine Schwächen eigentlich kaum mehr zu sehen sind. Ich hoffe, das bleibt so. Und wenn er das machen kann, wenn er das schaffen kann, dass er da wirklich die Konstanz und die Geduld aufbringen kann über den ganzen Winter, dann ist das wirklich möglich, dass er das auch gewinnt am Ende.
Ich habe jetzt noch ein anderes Thema zum Schluss, einen aktuellen Anlass. Ich weiß nicht, wie gut du sie kennst, aber die Franziska Gritsch hat den ÖSV verlassen. Und meine Frage wäre, was wird das für Auswirkungen haben? Du warst ja in diesem Verband, in diesem Gerüst jahrelang dabei.
Ja, es ist echt bemerkenswert, dass der Verband das dann so handelt, muss man sagen. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Die Franziska kann ihr Rennfahren und ihr Training organisieren und weiter betreiben. Das ist ja auch wichtig, dass die Möglichkeit bekommt. Ich glaube, es wäre wirklich schwierig, in einer so kleinen Gruppe sozusagen das weiter zu machen, dass da ihr Freund, sozusagen der Trainer von den ganzen Athletinnen ist, das wäre sicher schwierig gewesen. Deswegen, ich glaube, es war, ist eine gute Entscheidung, so wie sie es gemacht haben. Es wird sich aber, glaube ich, irgendwann auch erledigen, weil wenn sie dann wirklich über das ganze Jahr das selber finanzieren muss, ist das schon ein großer Brocken. Und ich sage einmal, beim ÖSV, es ist ein gutes System grundsätzlich. Die Trainer sind großteils sehr, sehr gut und man muss halt einfach auch den richtigen dann finden für sich und den kann man finden aus meiner Sicht und dann kann man auch erfolgreich sein. Also ich glaube, das wird jetzt über diesen Winter, ja, so gehandhabt und ich hoffe, sie hat viel Erfolg, das ist klar, aber ich denke, ab Frühjahr wird sich das wieder erledigen, weil einfach für die einzelnen Athletinnen oder Athleten immer wieder sehr, sehr schwer finanzierbar.
Benni, vielen Dank. Das neue Jahr steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür. Gibt es irgendwelche Traditionen im Hause Reich, die ihr da, gibt es ein besonderes Essen oder was habt ihr geplant für Silvester?
Gerade um die Weihnachtszeit, um Silvester, da gibt es natürlich Traditionen. Es ist, glaube ich, wichtig, auch Rituale zu haben, dass man einfach, Rituale heißt ja auch, dass man das auch ein bisschen zelebriert, dass es ein Vorher, ein Nachher gibt. Das ist ja auch ganz entscheidend, denke ich, in unserem Leben, dass man einfach was abschließt, was anfangen zu können wieder, dass man vielleicht ein bisschen drüber spricht, ein bisschen analysiert. Ich glaube, das ist, hilft uns sozusagen auch ein bisschen in unserem Leben da auch zu orientieren. So gesehen sehr wichtig, Rituale für uns. Und natürlich Silvester ist es eigentlich ganz, ganz interessant. Am 31. Gehen wir eigentlich meistens zusammen gut Mittagessen. Nachmittag gehen wir zum Langlaufen. Als Familie würden die wenigsten wahrscheinlich erwarten. Aber das ist eigentlich immer ganz schön. In Seefeld sind wir da sehr häufig. Beim Langlaufen, als Familie, die Eltern gehen spazieren, die ganz Kleinen gehen vielleicht ein bisschen rutschen mit dem Rutschsteller und die meisten gehen irgendwie langlaufen und laufen aber ein bisschen mal um und wir tun nur aktiv das Jahr sozusagen beenden und auch gemeinsam beenden, das ist ja auch schön und ja, auch heuer werden wir das wieder so handhaben.
Das klingt sehr schön. Viel Spaß und ja, guten Rutsch, glaube ich. Alles Gute fürs neue Jahr. Danke, Benni, für deine Zeit.
Ja, auch dir und deinen Zuhörern einen guten Rutsch noch jetzt und alles Gute im neuen Jahr und ja, viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Spaß.